HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Oper und Schauspiel haben in Frankfurt ein gemeinsames Haus. Doch diese Doppelanlage der städtischen Bühnen Frankfurt ist in die Jahre gekommen. 1963 wurde das Gebäude in seiner heutigen Form eröffnet. Jetzt muss es dringend saniert oder gar abgerissen und neu gebaut werden. Fast 900 Millionen Euro, so hat eine Machbarkeitsstudie ergeben, könnte das die Bürger der Stadt kosten. Welche Zukunft haben die städtischen Bühnen? Danach fragt eine Diskussionsreihe, die das Kulturdezernat der Stadt und das Deutsche Architekturmuseum gemeinsam veranstalten, in Zusammenarbeit mit HR2 Kultur und HR Info. Am Dienstagabend ging es dabei um den Ort des Theaters, heute und morgen. Ausschnitte aus dieser Veranstaltung, die ich moderiert habe, hören Sie jetzt in der Kulturlust, die diesmal etwas anders klingt als gewohnt. Vor der politischen Entscheidung über die Zukunft der Bühnen will die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig, SPD, die Macher von Theater und Oper zu Wort kommen lassen und den Diskurs in die Stadtgesellschaft tragen. Das sei das Ziel der Veranstaltungsreihe, erklärte Ina Hartwig zum Auftakt.
In unserem schönen, schnellen, intelligenten Frankfurt kommt es vor, dass Fantasien ins Galoppieren geraten. Hier wird verstanden, dass es bei den städtischen Bühnen um das künstlerische Herzstück unserer Stadt geht. Theater und Oper, die Königsdisziplinen der urbanen Bürgerschaft. Auf diesen Bühnen wird die musikalische und dramatische Tradition für die jeweilige Gegenwart und die nachwachsenden Generationen überprüft, interpretiert und herausgefordert. Hier und nur hier ist der zentrale Ort, an dem die großen menschlichen Fragen als ästhetisches Ereignis immer wieder neu und aktuell verhandelt werden.
Was wird aus diesem Ort, dessen Rolle Ina Hartwig da beschrieben hat? Kann man das Haus sanieren? Darf oder muss man neu bauen? Und wenn ja, wo? Und für welche Formen von Theater muss das Gebäude Räume bieten? Darüber habe ich diskutiert mit Marion Tietke, der Chefdramaturgin und stellvertretenden Intendantin am Schauspiel Frankfurt. Mit Hans-Jürgen Drescher, dem Präsidenten der Theaterakademie August Everding in München und mit der Regisseurin Jessica Glause. An alle drei meine Frage, wo sehen Sie das Schauspiel Frankfurt in 12 Jahren und wie kann oder wie muss dieser Ort aussehen? Den Auftakt macht Marion Tietke vom Schauspiel Frankfurt.
Ja, ich kann natürlich gar nicht die Frage beantworten, ob es ein Neubau sein wird oder nicht, weil meine Konzeption von dem Programm ist immer ein inhaltliches. Und inhaltlich gesehen ist es natürlich für mich so, dass auch in 12 Jahren auf jeden Fall, glaube ich, das Theater eine wichtige Funktion hat. Es ist eine der größten Versammlungsstätten in der Stadt. Und diese Größe muss man unbedingt auch erhalten, weil wir sehen in Holland und auch in Belgien, dass dort in den letzten Jahren kleine Theaterräume entstanden sind und das insgesamt trägt zu einer Marginalisierung des Theaters bei. Wir haben im Theater eine so große und weiterentwickelte Hochkultur, dass wir eigentlich mit dem, was wir im Theater machen, weltweit einzigartig sind. Also die deutsche Theaterlandschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie einzigartig ist. Und das liegt daran, dass sie verschiedene Spielweisen in den letzten Jahren entwickelt hat und auch gerade in der Auseinandersetzung mit dem Film gemerkt hat, dass diese ursprünglichen Strategien des realistischen Erzählens erweitert werden müssen durch neue Spielweisen. Und so ist das Theater eigentlich immer auch eine Stätte der Suche, der gemeinsamen Suche mit einem Ensemble, nach neuen Ausdrucksformen der Kunst. Dafür braucht es auch große Bühnen. Und eine große Bühne schafft diese Art von Verdrängung und schafft diese Art von ästhetischer Auseinandersetzung, während kleinere Räume auf jeden Fall eher für den Nachwuchs sind, sage ich jetzt mal so, oder für ein ganz intimes Spiel. Was ich mir wünschen würde, ist natürlich auch eine Bühne, die multiflexibel ist. Das heißt, wo auch diese Forschung, diese Suche nach dem ästhetischen Ausdruck ihr Pendant findet in der Architektur, also in einem Raum, der unterschiedliche Bühnenauflösungen zulässt. Wir Leitenden der Kulturinstitution merken, dass seit den letzten 5 Jahren das Interesse, hier in Veranstaltungen zu kommen, auch wieder wahnsinnig gestiegen sind. Und ich glaube, dieser Ort des Austausches, der wird gesucht, gerade im Zeitalter des Neoliberalismus und der Digitalisierung, die zu einer gewissen Vereinzelung führen, ist es sozusagen eine Chance, hier eine Versammlungsstätte auch noch in 12 Jahren zu haben, die den unterschiedlichen Stadtschichten zugänglich ist und auch den unterschiedlichsten Formaten des Theaters. und für ästhetische Entwicklung offen ist.
Einfach nur mal zum Verständnis nachgefragt, wenn Sie sagen flexibel, dann heißt das baulich auch, dass man sozusagen nicht nur diese klassische Guckkastenbühne hat, wie sie jetzt hier in den Theaterräumen der Fall ist, sondern dass man umbauen kann, dass man leichter andere Konstellationen zwischen Zuschauerraum und Bühne herstellen kann.
Genau, also wobei ich die klassische Guckkastenbühne nicht missen will, weil natürlich durch die Auseinandersetzung mit den ästhetischen Stoffen, dass man nämlich als Theaterschaffender auch immer wieder klassische Stoffe befragt, ist ja auch eine Einzigartigkeit in Deutschland, das braucht auch den großen Raum.
Herr Drescher, in Ihrer Theaterakademie kann man ganz unterschiedliche Berufe erlernen für das Schauspiel. Das heißt, Sie sind auch nah dran an den Menschen, die künftig Theater machen werden. Welche Trends zeichnen sich da aus Ihrer Sicht ab und wie muss ein neues oder zu sanierendes Bühnengebäude darauf reagieren? Was muss es an Funktionalitäten bereithalten, die vielleicht hier in diesem Gebäude, was Sie ja auch gut kennen, nicht gegeben sind?
Es zeichnet sich zurzeit tatsächlich ein wirklich radikaler Strukturwandel der Öffentlichkeit ab, eben durch die Digitalisierung vor allen Dingen aller Lebensverhältnisse, auch durch Globalisierung und anderes. Das Theater hat meiner Ansicht nach da noch nicht entsprechend oder angemessen darauf reagiert, nicht nur reagiert, möglicherweise auch Vorgaben gemacht, um gesellschaftliche Trends mitzugestalten, möglicherweise zu korrigieren. Theater hat immer das Zukunftsthema vor den Augen. Theater, was sich mit dem Hier und Jetzt zufrieden gibt, ist, glaube ich, nicht von Relevanz. Wohin geht die Reise? Studenten sind momentan sehr verunsichert, weil sie nicht wissen, wie das Theater in 12 oder auch 20 oder 30 Jahren aussehen wird. Sie können deswegen nur eins machen, sie können keine Prognosen stellen, im Grunde, wie das so weitergeht. Sie können den Spieß umdrehen und können als Ausbildungsinstitute das selbst in die Hand nehmen, mit, also das Theater der Zukunft mitzugestalten. Und das tun wir auch. Was die Räume betrifft, also ich bin auch ein Vertreter des klassischen Bühnenraums, aber es muss natürlich auch Räume geben, die auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren. Die müssen äußerst wandlungsfähig sein. Die muss man möglicherweise nach außen öffnen können. Vielleicht müssen da die Konzepte erst noch entwickelt werden, dann im Zusammenhang mit den Menschen, die das Ganze auch bespielen.
Jessica Glause, Sie arbeiten ja gerade in München mit einer Theatergruppe, die sich zusammensetzt aus Schauspielern, die von hier kommen und Schauspielern, die aus Syrien geflüchtet sind, haben dort eine Produktion, die sich auch weit entfernt von dem klassischen Theaterbau. Aus den Erfahrungen, die Sie da gerade sammeln, was sind Ihre Anforderungen an ein neues oder zu sanierendes Schauspielhaus? Was muss man dabei bedenken und welche Rolle spielt dieser gebaute Ort für die Möglichkeiten dessen, was Sie an Theater umsetzen möchten als Regisseur?
Ich stelle mir eigentlich einen, und jetzt komme ich ins Träumen, einen pulsierenden Ort vor, an dem sich wirklich Generationen treffen, an dem sich Menschen verschiedener Einkommensklassen und Herkünfte treffen und der aber eine Zugänglichkeit hat und eine Offenheit. Und das heißt aber nicht, dass es ein Stadtteil-Kulturzentrum sein soll, sondern wirklich ein Ort der Kunst.
Was heißt das? Wer kommt da rein? Unter welchen Umständen? Kann man da tagsüber jederzeit rein? Muss man eine Theaterkarte haben, um reingehen zu dürfen?
Ich darf träumen, ja?
Ja. Genau. Also wenn Sie schon dabei sind, dann gerne weiter.
Dann hätte ich gerne, ich mache mal meine Wunschliste. Ich hätte gerne einen Ort, der von außen architektonisch zugänglich ist. Wir brauchen Orte in unserer Stadtgesellschaft, die zum Verweilen einladen, die eine Zugänglichkeit wirklich auch architektonisch bieten, wo es vielleicht eine große Treppe oder eine, ich bin keine Architektin, aber Sitzgelegenheiten gibt, um einfach auch zu sein. Dieses Aufhalten, ohne dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich ein Störenfried und wird gleich wieder herausgetrieben, finde ich gerade in unseren sehr konsumlastigen Gesellschaften eine sehr wichtige Aufgabe. Für mich ist auch, weil wir bei dem Ort der Zukunft sind, WLAN natürlich in 12 Jahren Grundvoraussetzung, um auch an diesen Orten vielleicht kommunizieren zu können, arbeiten zu können.
Also es werden gewisse Grundbedürfnisse erfüllt. Erstmal sitzen im Regen, nicht nass werden. WLAN ist da, vielleicht auch was zu trinken.
Und Begegnung.
Was bringt das dem Theater?
Genau, jetzt komme ich dazu. Mir geht es um die Begegnung, weil ich finde, wir haben eine bestimmte Aufgabe. Einerseits hier heute Abend sind wir Zuschauer und Zuschauerinnen, die zusammenkommen, weil wir Theater lieben, eine Leidenschaft haben, zu der Bühne, zu den Momenten Geschichten zu erzählen, das Kurse zu haben. Und ich nehme an, weil wir alle an die Kraft des Theaters glauben. Und die Kraft des Theaters liegt für mich in der physischen Versammlung. Ich finde aber trotzdem, dass wir ein Ort sein können, der auch eine große Offenheit hat. Und ich sehe eine sehr große, es wurde schon genannt, Fragmentierung, Vereinsamung, Vereinzelung. Und ich finde auch das, das meinte ich mit dem pulsierenden Ort, kann eigentlich die Aufgabe des Theaters zu sein, wieder ein Zufluchtsort innerhalb dieser Städte zu sein. Ob die Leute dann alle ins Theater gehen, ist mir, obwohl ich Regisseurin bin, nicht ganz so wichtig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich finde, es geht auch nicht darum, nur sich darauf auszurichten, neues Publikum zu generieren, damit wir unsere Theaterstücke bessere Auslastungszahlen haben, sondern wirklich den Versuch zu wagen der Öffnung. Und zwar hätte ich auch noch gerne eine Gastronomie, die sich am Abend verbindet von der Kantine in quasi die Öffentlichkeit der Zuschauer und Zuschauerinnen, damit auch hier ein Begegnungsort stattfinden kann.
Zwischen Publikum und Schauspielern, die sich da...
Und auch nicht nur Schauspielern, natürlich den ganzen MitarbeiterInnen der Theater. Ganz wesentlich, für mich ist Theater nicht nur das Ensemble und die Künstler, sondern wirklich auch alle Menschen, die dazu beitragen. Also eigentlich ein viel größeres Wir. Und dass es wirklich eine Begegnung gibt von all diesen Mitarbeiter und MitarbeiterInnen des Theaters.
Frau Tietke, ist das für Sie, für das Schauspiel Frankfurt, auch eine verlockende Perspektive, mehr zu sein als nur ein Ort, an dem Theater gespielt wird?
Ich glaube, das Schauspiel gerade aufgrund seiner Kunst, fiktionales Handeln zu thematisieren, Werte zu thematisieren und natürlich auch Emotionen hervorzurufen, eine Art Thematik aufschließt, die im Gegensatz zu vielen anderen Kunstformen oftmals die Menschen gar nicht so abschreckt durch ihre Kunstfertigkeit, sondern verführt, darüber zu diskutieren. Deswegen ist es so wichtig, auch so einen Ort zu haben, wo man sich nach dem, was man gesehen hat, nicht einfach nach Hause geht, sondern sich austauscht.
HR Info. Kulturlust.
Heute mit Ausschnitten aus der Diskussionsveranstaltung zur Zukunft der städtischen Bühnen Frankfurt, die ich am Dienstag moderiert habe. Ein Ort der Begegnung, also könnte das Theater werden, viel mehr als heute. Diesen Wunsch haben die Regisseurin Jessica Glause und zuletzt die Chefdramaturgin des Schauspiels Marion Tietke gerade formuliert. Doch was ist mit den Ausdrucksformen des Theaters? Wie haben die sich entwickelt in den gut 50 Jahren seit der Öffnung des Gebäudes am heutigen Willy-Brandt-Platz in Frankfurt? Und wie wird es in 10 oder 20 Jahren sein? Auf welche ästhetischen und technischen Anforderungen muss der Theaterbau dann reagieren? Regisseurin Jessica Glause.
Ich hoffe, wir wissen es nicht.
Okay.
Und gleichzeitig, weil ich wirklich hoffe, und das klingt jetzt merkwürdig, dass sich Formen entwickeln, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Weil wir einfach so neu sind in dieser ganzen Welt der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenzen. Und auch das braucht Raum im Theater, trotz des analogen Miteinanders. Gleichzeitig ist es sehr wesentlich zu sagen, wir müssen das Alte nicht über Bord werfen. Programm und Spiel, Theater darf heterogen sein. Ich würde auch total sagen, wir brauchen die großen Guckkastenbühnen, wir brauchen diese Theaterrealitäten, wir brauchen aber auch Räume, die flexibel bestuhlbar sind, dass Sie heute alle Abend heute im Kreis sitzen könnten, dass wir eine Halbarena-Situation haben, dass wir eine 1:1-Situation haben. Und das ist dieser eine Ort, der sehr wichtig wäre für ein Theater der Zukunft, der Spielform möglich macht.
Ich würde es gerne an Frau Tietke nochmal weitergeben. Wie gehen Sie jetzt zum Beispiel mit unterschiedlichen räumlichen Anforderungen in den Spielstätten, die Sie haben, um und was würden Sie sich da vorstellen können?
Ja, also es ist natürlich so, dass wir tatsächlich die größte Bühne in Deutschland haben von den Bühnenausmaßen und dadurch haben wir eine Bühne, die an sich nicht das Geschehen fokussiert, sondern der Regisseur muss zusammen mit dem Bühnenbildner eine Situation auf der Bühne schaffen, dass diese Fokussierung leistet. Das hat zur Folge, dass ganz viele Regisseure das auch nicht können. Ja, also es ist schon eine krasse, ja, sage ich mal, eine krasse Herausforderung, da auch eine Pranke zu entwickeln. Die hat einerseits natürlich auch den Vorteil, dass dann auch interessante Handschriften entstehen, genauso wie sie berücksichtigen müssen, dass es auf der anderen Seite eine sehr, sehr kleine Bühne gibt, die bei anderen Theatern so eine Art Studiobühne wäre, nämlich die Kammerspiele, die aber in dieser Stadt auch eine ganz große Bedeutung haben und eben keine Studiobühne sind, sondern sehr veritabel und wichtig für die Zuschauer, um da mal auf ganz direkte und persönliche Weise den Schauspielern auch nochmal anders zu begegnen. Und ich glaube, dass einfach die dritte Bühne, die uns da fehlt, natürlich dazu führt, dass wir ja auch Unternehmungen machen, wie jetzt zum Beispiel mit All Our Futures, dass wir in die Stadt gehen und mit den fast 200 Jugendlichen aus drei verschiedenen Stadtteilen vor Ort mit ihnen erstmal arbeiten, um sie dann im dritten Jahr in dieses Haus zu holen und damit auch eine Nachhaltigkeit zu erzeugen, die auch für viele die Möglichkeit gibt, dass sie sich auch dem Theater öffnen und die Chancen des Theaters sehen, als wirklich ein Ort des Austausches, der Begegnung und der Verhandlungen, weil wir ja in einer Zeit leben, wo man den Eindruck gewinnt, unsere Demokratie ist wirklich gefährdet und die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in Parallelgesellschaften. Und da ist es umso wichtiger, wenn wir an solchen Formaten weiter arbeiten, um auch einen sinnstiftenden Bezug in die Gesellschaft hineinzutragen.
Wenn wir nochmal diesen Zeithorizont aufmachen, 1963 bis heute, hat sich sicher in Sachen Bühnentechnik, in Sachen auch Digitalisierung, auch im Theaterbetrieb vieles getan. Wenn wir das nochmal projizieren, 10, 20 Jahre in die Zukunft, was kommt da auf uns zu, auch an elektronischer und digitaler Technik, an diesem eigentlich analogen Ort Theater?
Also da hat sich in der Tat viel getan und es wird sich mehr tun. Als Reaktion darauf erarbeiten wir gerade einen neuen Studiengang Medienkunst, in dem wir versuchen, Kunst und Technik zusammenzuführen. So ein Studiengang ist dann so aufgebaut, dass tatsächlich auch Menschen, die von der künstlerischen Seite kommen, also beispielsweise ein Bachelor jetzt in Regie oder Bühnenbild oder anderem haben, zusammenkommen mit Menschen, die einen Beleuchtungsmeister haben oder auch Veranstaltungstechniker sind. Die Tatsache ist, dass sie heute auf der Bühne eigentlich keinen Abend mehr erleben, der ohne digital gestützte Medien auskäme. Wir wissen jetzt noch nicht, was uns ins Haus steht. Weder technisch noch ästhetisch. Und beides gehört immer mehr zusammen, weil Theaterästhetiken, die sich jetzt entwickeln, neue Spielformen, auch zum Teil Technik generiert sind. Da ist jetzt schwer zu spekulieren, wie das weitergeht. Aber das Theater ist nicht die Insel der selig Analogen. Es gibt natürlich Theater, wird ja auch immer gesagt, na, das könnte auch so ein Gegenmodell sein. Wir brauchen eigentlich nur die Blackbox, nicht? Wir müssen nicht jetzt jede technische Entwicklung mitmachen, sondern möglicherweise sogar uns sperren, Widerstand leisten. Das gibt es ja auch. Wir müssen sehen, wie wir uns als Theaterschaffende positionieren, durchaus kritisch, aber abkoppeln können wir uns nicht.
Das sind wirklich spannende Perspektiven für die Zukunft des Theaters. Ich würde gern trotzdem jetzt noch mal auf ein Thema kommen, was vielleicht ein bisschen ernüchternd ist und sehr stark mit den Realitäten zu tun hat, die ja dem Schauspiel Frankfurt bevorstehen. Egal, was mit diesem Gebäude passiert, ob es saniert wird, ob es abgerissen und neu gebaut wird, man wird wohl nicht auskommen ohne eine Interimszeit von mehreren Jahren. Ich habe gelesen, es hat mal jemand versucht auszurechnen, wenn man den ganzen Umbau oder die Sanierung nur in den Sommerferien machen würde, dann würde man 35 Jahre brauchen. Also das ist sicher keine Perspektive, sondern es wird in der einen oder anderen Form darum gehen, Bühnen, Werkstätten, Büros und alles, was hier ist, mit 1200 Mitarbeitern auszulagern an andere Orte. Frau Tietke, wie sehen Sie dem entgegen? Was sind auch ganz konkret als stellvertretende Intendantin des Schauspiels Frankfurt Ihre Forderungen für die Interimszeit, was Größe der Bühnen angeht, was den Standort angeht, was auch die Verlässlichkeit angeht, diese Immobilie dann wirklich über mehrere Jahre nutzen zu können?
Also es ist natürlich in der Tat so, dass man nur mit Kopfschütteln und Schaudern an diese Interimslösung denkt, weil wir ja tatsächlich in Deutschland einige Häuser haben, die uns zeigen, wie katastrophal das immer endet. Interimslösungen sind immer wahnsinnig teuer. Und das Problem ist ja, dass wir uns ja hier zu einem Ensembletheater bekannt haben, was bedeutet, dass man auch eine gewisse Repertoirefähigkeit haben muss. Also man kann sonst die Schauspieler nicht halten, wenn man immer nur Ensuite spielt. Dann kann man so ein großes 28-köpfiges Ensemble leider nicht halten.
Das gerade nochmal zu verstehen. Repertoirefähig heißt, ich kann Abend für Abend wechselnde Inszenierungen auf die Bühne bringen.
Genau.
Und nicht nur drei Wochen
hintereinander. Und nicht jetzt wie zum Beispiel im Bockenheimer Depot, was sich ja auszeichnet als Ensuite-Spielort. Und das, was hier auch so angedeutet wurde, dass man ja in die Stadt reingehen kann oder auch mal in einem Ensuite-Spielort spielen kann, das sind eigentlich nur flankierende Maßnahmen. Es braucht, um das Ensemble zu halten und auch das, was man sich als Repertoire in dem Haus erarbeitet hat und auch um die Zuschauer als Publikum zu erhalten, bräuchte es eigentlich wirklich einen repertoirefähigen Ort, der 500 Zuschauer auch fasst, weil sonst schrumpft das Publikum womöglich über 7 bis 10 Jahre und das kriegt man nie wieder eingefangen. Abgesehen davon, dass auch die Regisseure, die hier in Frankfurt arbeiten, ja auf der großen Bühne wirklich Regisseure sind, die auch an anderen namhaften großen Theatern arbeiten und wir uns ja auch hier im Kulturbereich als Metropole verstehen, die auch wirklich oben mitspielen will. Und auch da ist es schwierig, wenn der Interimsort einfach zu viele technische Begrenzungen hat. Es kann charmant sein, mal im Stadtraum zu spielen, aber das ist keine dauerhafte Lösung für 7 bis 10 Jahre. Dazu kommt diese Perspektive des Innerstädtischen. Das ist sicherlich auch ganz wichtig. Theater kann nicht irgendwo am Stadtrand stehen. Sicherlich ist es die Möglichkeit, dass man ein gewisses Kiez neu dadurch belebt, ja, wie das in Köln der Fall war.
Um das vielleicht kurz zu erklären, da ist das Schauspiel im Moment in Mülheim, in dem Stadtteil, in dem auch die Kolbstraße liegt, die traurige Berühmtheit hat durch das Nagelbombenattentat des NSU. Mhm. Also ein multikultureller Stadtteil auf der anderen Rheinseite, der aber natürlich eine ganz spannende Nachbarschaft hat, auf die das Theater auch eingeht, sich auch beteiligt an Festivals dort.
Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Es muss nur eine Anbindung haben, also sowohl auch rein verkehrstechnisch und ich denke mal, so ein Kiez ist auf jeden Fall auch spannend. Nur es irgendwo am Stadtrand in irgendwelchen Industriegeländen auszulagern, das hat wenig Sinn. Da kriegt das Theater keine Identität und wir sprechen ja nicht von Lösungen, die jetzt nur 3 Jahre dauern, sondern von Lösungen, die 7 bis 10 Jahre dauern und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Abgesehen davon, dass natürlich auch die Stadt Frankfurt einen Ort finden muss, den sie nicht anmieten sollte. Weil wir wissen ja, was bei Bauten passiert. Das verzögert sich immer. Und in diesem Situation der Verzögerung scheitern dann irgendwelche Mietverträge oder also da darf man sich auf keinen Fall abhängig machen. Es müsste schon ein städtischer Ort sein.
Jetzt haben wir den ganzen Abend sehr intensiv über veränderte Theaterformen, auch über Funktionalitäten, darüber, was das Gebäude leisten muss, gesprochen. Ich würde Ihnen gerne zum Schluss die Gretchenfrage stellen, die natürlich die politische Frage ist, Neubau oder Sanierung dieses Gebäudes. Wenn Sie ausgehen von dem, was hier immer gepriesen wird, die Nachkriegsmoderne, die Transparenz, zumindest in diese Richtung zum Willy-Brandt-Platz, ist das sozusagen so viel wert, auch mit der ganzen Geschichte, die in dem Gebäude hängt, dass Sie denken, auf jeden Fall, soweit es geht, erhalten und wieder für die Zukunft tauglich machen? Oder lockt Sie die Vorstellung eines Neubaus, bei dem man all das, was Sie an Theatervorstellungen heute Abend formuliert haben, ganz neu auch architektonisch umsetzen kann?
Ich würde einfach ganz pragmatisch sagen, ein Neubau birgt das Risiko in sich, dass man den Standort verliert. Der ist ja auch wirklich toll mit dem Museumsufer und die Nähe zur Alten Oper und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Wir arbeiten ja auch jetzt besonders stark auch mit anderen Institutionspartnern in der Stadt und das ist auch toll, dass man in dieser Stadt der kleinen Wege eine Form der Vernetzung finden kann, die nur möglich ist, weil es diesen Standort hier gibt, sonst würde man wieder unheimlich viel Zeit verlieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich an die Interimslösung denke, denke ich ja, also das Beste wäre, man könnte hier innerstädtisch, was weiß ich, einen Neubau machen, könnte so lange noch hier bleiben, ja. Weil die Interimslösung, die liegt mir wirklich, ja, schwer im Magen.
Aber damit wäre eben die Standortfrage offen und das ist eigentlich im Widerspruch zu dem, was Sie eben als Ziel formuliert haben. Herr Drescher.
Also die Frage ist wirklich ein bisschen unanständig hier in dem Kontext. Und ich möchte da nochmal die Stadt Frankfurt und die Dezernentin loben. Es wird ja so ein Druckszenario aufgebaut, jetzt muss mal die Entscheidung fallen. Und ich denke, was hier entsteht, ob Neubau oder Sanierung, das ist eine Entscheidung, die eine große Nachhaltigkeit haben muss. Und da wird man ja nochmal drüber reden dürfen. Ja? Und dazu dient ja auch hier nicht nur diese Veranstaltung, sondern es gibt ja eine ganze Reihe von Diskursen. Und ich habe Frankfurt immer, meine Heimatstadt, als die Stadt des Diskurses erlebt. Und den müssen wir hier führen. Und wenn Neubau, dann geht das nur im Herzen der Stadt, finde ich.
Hans-Jürgen Drescher war das, der Präsident der Theaterakademie August Everding, im Podiumsgespräch mit der Regisseurin Jessica Glause und mit Marion Tietke, der Chefdramaturgin und stellvertretenden Intendantin des Schauspiels Frankfurt. Was wird aus dem Theater, wenn die städtischen Bühnen in Frankfurt saniert oder gar neu gebaut werden müssen? Das war das Thema der Diskussionsveranstaltung des Kulturdezernats und des Deutschen Architekturmuseums am Dienstagabend in Zusammenarbeit mit HR Info. In der Kulturlust haben wir heute Ausschnitte daraus gesendet. Die dritte Debatte dieser Reihe findet am 17. Mai statt. Dann geht es um den Ort der Oper, heute und morgen. Und noch bis zum 21. Mai ist die Ausstellung Große Oper, viel Theater im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen. Es geht um Bühnenbauten im europäischen Vergleich. Auch diese Kulturlust finden Sie als Podcast zum Nachhören unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.